Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Moin und herzlich willkommen bei Wellenbrecher, unserem UN-Ozeandekaden-Podcast mit Annabelle.
Hello.
Und mir, Eva. Hi. Und heute dürfen wir über die nächste Challenge sprechen. Wir haben uns ja so vorgenommen, zu jeder Challenge der UN-Ozeandekade 2 Folgen aufzunehmen. In der letzten Woche haben wir nochmal ein bisschen über das Thema Ernährung und Aquakultur gesprochen und ganz viel über Makroalgen-Aquakultur gelernt, hoffentlich. Mhm. Und jetzt wollen wir rüber zu Challenge 4 gehen, richtig, Annabelle?
Ja, ich glaube, wir haben generell sehr einfach gestartet und müssen uns jetzt schon relativ weit aus dem Fenster lehnen. Denn Herausforderung 4 heißt übersetzt eine nachhaltige und widerstandsfähige und gerechte Ozeanwirtschaft. Wirtschaft ist nicht so mein Forte. Ich bin gut darin, Meins Geld auszugeben.
Also unsere Backgrounds sind ja wirklich Meeresbio. Also ich bin ja so bentische Ökologin. Bei dir ist es eher so mikrobielle Ökologie. Mhm. Genau, also ich hatte auf jeden Fall nie irgendwie Wirtschaft im Studium oder sowas in die Richtung.
Ja, nicht. Mein schwerstes Fach war Mathe.
Also, Mathe habe ich eigentlich immer ganz gern gemacht, aber da ging es bei uns auch nicht so um Finanzen, sondern eher so um Statistik und Datenauswertung und so. Deshalb hoffen wir heute auf das Beste. Ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, Annabelle. Und ich bin mir sicher, ich werde noch viel lernen. Aber natürlich ist das Ganze ein wichtiges Thema, ne? Weil wir haben ja auch in den letzten Folgen schon darüber geredet, dass es beim Thema Aquakultur zum Beispiel auch oft an der Wirtschaftlichkeit scheitert oder wenn wir über Meeresschutzgebiete reden oder Fangquoten oder so, dann landet man ja ganz oft bei dem Thema Finanzen.
Ja, vor allem der Ozean ist halt auch einfach ein Wirtschaftssystem. Wenn man jetzt an Logistik denkt und Fischerei und generell ja auch Korallenriffe, ich meine, das ist ein riesigen, also weißt du jetzt nicht aus dem FF, aber dass mehrere Milliarden Euro pro Jahr einfach durch Tourismus am Great Barrier Reef oder so eingenommen werden. Das ist ja einfach eine enorme Wirtschaftskraft.
Genau.
Genau, also jedes Jahr fließen Milliarden von Dollar, umgerechnet, weil das so ein bisschen die Standardwährung ist, in entweder den Ozean, um ihn zu schützen oder um ihn gegebenenfalls auch so ein bisschen zu zerstören. Und das ist genau so ein bisschen, wo Herausforderung 4 ansetzt. Denn hier geht es nicht um zum Beispiel Meeresschutzgebiete oder so, sondern eher, wie kann man Kapital und Kapitalanlagen und Investitionen und wirtschaftliche Entscheidungen so ausrichten, dass wirtschaftlicher Erfolg auch zum Schutz der Meere zusammengedacht werden kann. Und ich dachte, dass dadurch, dass wir relativ viel schon über Deutschland gesprochen haben in den letzten paar Folgen, gucken wir uns so ein bisschen mal die Wirtschaftsmaschine im Dachraum an. Und da denke ich immer an die schöne Schweiz, aber auch Österreich.
Okay.
Ich dachte, wir gucken mal so ein bisschen auf die Binnenländer.
Ja.
Also was können nämlich zum Beispiel auch Binnenländer zum Schutz der Meere eventuell, obwohl das hier grober gefasst ist und generell eher auf Biodiversität ausgelegt ist, zum Schutz der Zukunft der Ozeane und Biodiversität spielen. Und da wird oft ein Begriff genannt, der nennt sich Ocean Economy. Ich dachte, wir spielen ein kleines Ratespiel.
Okay.
Was fällt dir da so für verschiedene Ocean Economies ein, an die du jetzt direkt denkst?
Also quasi Wirtschaftszweige, die den Ozean mit betreffen. Richtig? Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Naja, wir haben ja schon über Aquakultur heute ganz kurz anreißen lassen, beziehungsweise in der letzten Folge ausführlich gesprochen.
Ja.
Dann Fischerei natürlich, gerade wenn man dann auch irgendwie so Richtung Meeresschutzgebiete denkt und alles.
Ja.
Tourismus hast du heute auch schon erwähnt, vom Great Barrier Reef. Ich fühle mich gerade wie so eine Schülerin, ob ich bisher gut aufgepasst habe.
Ja, doch, ich bin hier fleißig am Abhaken.
Ja. Dann, also ich mache ja meine Doktorarbeit auch so ein bisschen über das Thema Kohlenstoff und Richtung Blue Carbon vielleicht. Also gerade wenn man so an Kohlenstoffkreisläufe denkt und wie wichtig da bestimmte Meeresgebiete sind.
Ja.
Dann hatten wir ja zum Beispiel auch nochmal eine Folge zum Thema Carbon Removal, richtig? Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Gut, Eva.
Ja gut, das war jetzt das, was mich persönlich auch so ein bisschen betrifft. Jetzt muss ich kurz überlegen. Tourismus habe ich schon gesagt, richtig?
Ja.
Okay. Vielleicht Schifffahrt?
Ja.
Schifffahrt? Also so Transportgüter?
Was hängt mit Schifffahrt zusammen?
So Transportgüter oder sowas vielleicht?
Ja, lass dich mal gelten als Häfen.
Ach so, ja, so Hafenwirtschaft in die Richtung, stimmt. Mhm. Ja. Ah, vielleicht noch so Wind? Windenergie?
Mhm. Okay, da haben Sie jetzt einmal aufgelistet Offshore-Energie und Offshore-Windenergie.
Okay.
Das mal als eins ab.
Hier, Tiefseebergbau vielleicht auch?
Nee, ist noch nicht dabei, aber...
Ist noch nicht dabei, okay.
Hoffentlich nicht bald in Zukunft. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, das ist schwierig. Okay. Generell Unterwasserseekabel, gibt's ja auch viele.
Ja,
und
stimmt.
Dann Biotechnologie. Das sind
und ja
so
nicht
die
nur
Haupt.
Kabel, sondern auch so generell so Transport unter Wasser vielleicht auch, ne? So.
Ja, genau.
Ja, Gastransport und
Pipelines.
Pipelines, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Also es gibt einmal diese Ocean Economies, die du gerade sehr erfolgreich aufgelistet hast. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, okay, die gibt es, aber wer finanziert all diese Aktivitäten? Und da sind massiv involviert Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Investmentfonds, die halt jeden Tag darüber entscheiden, welche Unternehmen wachsen, welche Technologien finanziert werden und welche Geschäftsmodelle eventuell verschwinden und nicht lukrativ sind.
Aber auch nicht alle Banken, richtig? Also weil Banken haben ja auch verschiedene Schwerpunkte. Also es gibt ja zum Beispiel das Thema grüne Banken, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt, auch bei welcher Bank man sein Geld anlegt und was die eben mit dem Geld machen.
Hast du dafür ein Beispiel? Kennst du grüne ETFs?
Grüne ETFs kenne ich auch, aber grüne Banken, das funktioniert ganz ähnlich. Also ich bin zum Beispiel von einer Bank, die ich ganz lange hatte, zur GLS Bank gewechselt. Einfach, weil bei der GLS Bank kannst du zum Beispiel so ein bisschen auswählen, wo dein Geld genutzt wird und das sind ganz viele nachhaltige Projekte. Also die GLS Bank, bevor uns jetzt Leute schreiben, hat bestimmt auch Nachteile, ne? Ist vielleicht nicht die ultimative grüne Bank, aber ich habe mich halt damals dafür entschieden.
Mhm.
Und da kann man sich dann so zwischen nachhaltigen Projekten auswählen und die, ich sag mal, die 0815 Standardbanken, die so ein bisschen jeder kennt und die schon sehr verbreitet sind, die investieren zum Beispiel auch oft in Rüstung und in andere Themen, die man dann vielleicht auch nicht unbedingt unterstützen will.
Ich meine, ich glaube nicht, irgendeine Bank da draußen ist, die super nachhaltig ist, weil das,
ja,
glaube ich,
am Ende ist es eine Bank, ne?
Richtig. Aber es geht ja auch ein bisschen immer darum, so wie bei der Ernährung und Co., dass man immer versucht, ein bisschen die bessere Wahl vielleicht zu nehmen.
Und bei grünen ETFs ist es ja ähnlich. Also ETFs ist ja quasi so eine Streuung von Aktien. Wenn man sich ein ETF holt, dann sind in einem ETF ja einfach mehrere Aktien zusammen getan, sage ich mal. Und dann ist in einem grünen ETF eher die Unternehmen gelistet, die nachhaltige Ziele verfolgen, die vielleicht nicht irgendwie unbedingt schädlich für die Umwelt sind, aber am Ende stehen dahinter natürlich trotzdem Unternehmen, die irgendwie wirtschaftlich denken müssen, weil sonst hast du mit deinem grünen ETF auch ganz schnell rote Zahlen.
Also ich glaube, die Marge ist ein bisschen schlechter in grünen ETFs. Wie gesagt, da komme ich an die Grenzen meines Finanzwissens.
Ja.
Und heute ist so ein bisschen einfach ein Überblick. Ich habe nämlich jeweils versucht, für die Schweiz und für Österreich so ein bisschen verschiedene Reports, was sind Reports?
Berichte.
Ja, genau. Versucht, verschiedene Berichte zu finden. Für die Schweiz gab es nicht so viel. Wen wundert's?
Okay.
Aber ich habe gefunden eine Pressemitteilung von Swiss Sustainable Finance. Diese Pressemitteilung beruft sich wiederum auf einen Bericht oder die Pressemitteilung heißt gezielte Wirkungsmessungen als Voraussetzung für effektives Impact Investing. Die Kernaussage so ein bisschen, dass die Wirkung allein nicht reicht, aber sie muss vor allem auch messbar sein. Also hier ist wirklich der Fokus gewesen oder hier ist der Fokus vom Swiss Sustainable Finance wirklich auf die Messbarkeit von verschiedenen Sachen.
Also nochmal ganz kurz, in diesem Bericht geht es darum, wie der Zustand in der Schweiz von nachhaltiger Finanzwirtschaft ist.
Ja, wie könnte man das messen?
Okay.
Die Pressemitteilung beruft sich auf eine Marktstudie, die ist non-peer-reviewed, wichtig. Die heißt Swiss Sustainable Investment Market Study 2025. Und die machen das jedes Jahr. Und herausgegeben wurde das, wie gesagt, Swiss Sustainable Finance in Kooperation mit der Uni Hamburg sowie einem Wirtschafts-Spin-off-Unternehmen der Uni Hamburg. Das nennt sich Advanced Impact Research GmbH. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass es 4 Finanzunternehmen finanziell unterstützt haben. Also kann sein, dass diese Studie in gewisser Weise ein bisschen gebiased ist auf diese 4 Finanzunternehmen. Wenn ihr den kompletten Bericht bzw. Studie lesen wollt, er ist verlinkt. Auf jeden Fall, die Kernaussage ist so ein bisschen, dass in der Schweiz mittlerweile 228 Milliarden Schweizer Franken nach Impact-Investing-Prinzipen verwaltet werden. Es geht unter anderem darum, dass diese Impact-Investing-Prinzipien sein könnten Green Bonds. Das sind grüne Anleihen, in denen Geld an den Staat oder an Firmen verliehen werden und so umweltfreundliche Projekte finanziert werden können. Zweite mögliche Weise sind Private Equity. Ich erkläre die Begriffe jetzt mal ein bisschen. Das sind Beteiligungen an Firmen, die nicht an der Börse gehandelt werden, um diese kleineren Firmen meistens zu unterstützen und eventuell in einem späteren Prozess verkauft zu werden.
Aber da geht es jetzt nicht nur um Unternehmen, die auch nachhaltig sind, um Firmen, die nachhaltig sind, sondern eher, dass kleinere auch eine Chance haben?
Also es geht um, wie kann man ökologische Firmen finanzieren? Genau, also einmal diese Möglichkeit Green Bonds, dann Private Equity, dann wird auch aufgelistet, dass Immobilien eine nachhaltige Art und Weise von Förderung sein kann und börsennotierte Aktien, das sind, wie gesagt, Anteile von Firmen, die an der Börse gelistet werden und dort verkauft und gekauft werden. Und dann als letztes noch Infrastruktur, das heißt hier wird Geld für große und wichtige Investitionen in einem Land sowie Straßen, Stromnetze und Bahnen und sowas alles investiert. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten des Impact Investing Prinzipien.
Okay.
Die zweite große Kernaussage ist, dass gute Absichten nicht unbedingt immer reichen, denn das größte Problem ist, also das Ziel, auch wie kann man einen positiven Einfluss finanziell leiten?
Also wie kann man das messen? Oder?
Genau, und wie kann man das messen? Hier werden zum Beispiel genannt, wie kann man CO2-Tonnen, die wirklich vermieden werden, messen? Wie kann man vielleicht messen, wie viele Hektar an Mangroven geschützt werden? Wie kann man vielleicht messen, wie viel Plastik in das Meer gelangt wird? So in die Art.
Mhm.
Wiederum zeigt die Studie, die wie gesagt nicht unabhängig ist, dass Impact Investing braucht standardisierte Kennzahlen, dass man das messen kann. Es braucht auch gemeinsame Datenplattformen, damit diese Daten dort eingespeist werden können. Es braucht internationale Standards zwischen den verschiedenen Ländern, dass nicht jedes Land sein eigenes Impact selber misst, sondern dass auch eventuell verglichen werden kann, wie ist das Impact Investment in der Schweiz versus Österreich. Und dann braucht es auch, was ich glaube ich, mit am wichtigsten finde, ist es, dass es unabhängige Datenanbieter braucht. Und dass wirklich von unabhängigen Personen gemessen werden kann, wie ist das Investment. Die dritte Kernaussage dieser Marktstudie ist, dass Datenanbieter so ein bisschen wie Ratingagenturen funktionieren könnten und unter anderem Umweltinformationen sammeln können, soziale Daten sammeln können, aber auch Unternehmensinformationen sammeln können und die übersetzen sich dann in eine vergleichbare Wertung für das Impact Investment. Gut, das war jetzt irgendwie sehr viel Theorie. Ich weiß auch selber nicht, ob ich da alles unbedingt verstanden habe.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, der letzte Punkt beschreibt ja quasi nur, dass es einen unabhängigen Anbieter gibt, die neutral Firmen bewerten und an bestimmten Kennzahlen eben messen, wie nachhaltig oder wie ökologisch bestimmte Unternehmen oder Firmen sind. Also das kann in Richtung Kohlenstoff gehen oder Richtung Plastik. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, als wir über Everwave gesprochen haben und das Interview geführt haben mit
Clemens.
Clemens, genau. Und da haben wir ja auch über das Thema, waren es Plastikcoins oder so?
Plastic Credits.
Credits, genau, gesprochen. Und so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht das, richtig? Dass man ein bisschen bewertet, wie viel Plastik verbraucht wird oder wie viel Plastikmüll produziert wird und dass eben dem entgegengegangen wird. So ein bisschen ähnlich wie die Kohlenstoffkompensation, die manche Firmen jetzt leisten. Wobei es für Kohlenstoff, glaube ich, auch noch nicht diese unabhängigen Datenunternehmen gibt, die sowas bewerten. Also klar gibt es da andere Schätzungen.
Ich meine schon. Ich glaube, dass es Startups gibt, die das messen. Es ist halt immer eher die Frage, glaube ich, wie es gemessen wird. Ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit an der ganzen Sache.
Und ob es dann international vergleichbar ist, ist ja auch noch die nächste Frage.
Ja, ich glaube, wenn du erstmal eine Art und Weise etabliert hast, wie du das messen kannst, dann kannst du das ja relativ leicht vielleicht übertragen.
Ja, aber es ist ja auch so, wenn man irgendwie Datenarbeit macht, da sagt man ja zum Beispiel auch, man immer an, also das ist immer die gleiche Person quasi, die Proben zählen soll. Ja, stimmt. Also irgendwie braucht es da noch Protokolle zur Auswertung von eben diesen Messbarkeiten. Das ist auf jeden Fall spannend. Das ist was, was ich vorher noch nie so, wo ich noch nie so viel drüber nachgedacht habe.
Und ich glaube aber, dass da vielleicht, das ist jetzt eine Hypothese meinerseits und könnte absolut falsch sein, dass da vielleicht nicht so ein Interesse unbedingt besteht, dass da weltweit oder auf jeden Fall kein großes Interesse besteht, weltweit irgendwie eine Art von gleicher Methode zu etablieren oder Protokollen, wie du es gerade schön gesagt hast.
Und vielleicht auch nochmal, um zu den grünen Banken zurückzukommen, über die ich vorher geredet habe. Wer entscheidet denn, ob eine grüne Bank sich grün nennen darf? Ne? Vielleicht muss man da auch nochmal ein bisschen kritischer denken, ob die das sich einfach so selber draufschreiben und ihre eigenen Daten verwenden oder ob das wirklich so unabhängig ausgewertet wird. Also klar, es gibt auch immer Vergleiche und man informiert sich dann ja auch immer selber, aber es wird ja die Entscheidung für viele Leute einfacher machen, wenn ganz klar gegeben ist, woran es gemessen wird oder wenn alles so ein bisschen vergleichbarer ist.
Ja, das wurde aber auch zum Teil in dem UN-Ozeandekaden-Whitepaper genannt, dass aktuell schon sehr viel darauf geachtet wird, dass nicht so Bluewashing betrieben wird. Zumindest, weil es aktuell noch eine relativ kleine Nische ist sozusagen, was Wirtschaftsevaluierung und sowas alles angeht, dass da wirklich darauf geachtet wird, dass es nicht in die gleiche Richtung geht wie Greenwashing, das ja teilweise immer noch betrieben wird.
Stimmt.
Wie ist da so ein bisschen dann, wenn wir jetzt über Evaluierung sprechen, die Verbindung zur Ozeandekade, also dass zum Beispiel Blue Economy Fonds kann in Zukunft nicht mehr nur behauptet werden, dass sie die Meere schützen, sondern es wird auch wirklich versucht, zu bewerten, wie viel Biodiversität wird geschützt, wie viele Emissionen werden vermieden und welche sozialen Verbesserungen entstehen dadurch eventuell.
Mhm.
Ich fand das alles ein bisschen schwammig.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube auch einfach, weil ich dieser Marktstudie nicht wirklich vertraut habe, auch wenn da eventuell Co-Autoren von der Uni Hamburg mit assoziiert wurden. Das andere, wo ich deutlich mehr Vertrauen drin habe und ich glaube, ich mich auch jetzt wohler fühle, das mit dir zu besprechen.
Okay.
Das Beispiel von Österreich. Denn hier geht es wirklich um Climate Finance zu Nature Finance und Österreich hat eine Allianz gebildet, die nennt sich Green Finance Alliance. Diese ganze Allianz wurde initiiert im Jahr 2022 durch das österreichische Bundesministerium für Klima- und Umweltschutz. Und ist eine freiwillige Allianz von Banken, Versicherungen, Pensionskassen und auch wieder Investmenthäusern, die sich zu klaren Klimazielen bekennen. Und die Mitglieder verpflichten sich unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, Ölausstieg bis 2030, Gas- und Kernenergieausstieg bis 2035 und auch klimaneutrale Finanzportfolios bis 2050 anzubieten.
Aber klimaneutrale Finanzportfolios sind dann eben sowas wie grüne ETFs oder grüne Anlagestrategien.
Genau.
Richtig?
Soweit ich das als Laie verstehe, ja. Diese Green Finance Alliance in Österreich verlangt nicht nur Ziele, sondern kontrolliert auch jährlich die Umsetzung, ob die Mitglieder, die dort in dieser Alliance sind, das auch immer noch machen. Und es umfasst einen wirklich umfangreichen Kriterienkatalog, der 2025 267 Kriterien bewertet hat. Frage mich bitte nicht im Detail, was für Kriterien. Ich habe sie auch nicht gefunden.
Okay.
In dieser Kurzversion des Berichts vom Umweltministerium steht nur, dass 82% dieser Kriterien vollständig erfüllt wurden von den Mitgliedern, die in dieser Alliance drin sind.
Okay, also die haben sich quasi selbst verpflichtet, bestimmte Kriterien einzuhalten und ist auch wirklich so, dass die meisten der Kriterien eingehalten wurden oder nach und nach eben erfüllt wurden.
Genau, und das wird wohl jedes Jahr vom Umweltministerium gecheckt, ob die Personen oder ob die Firmen, die in diesem Allianz sind, immer noch berechtigt sind, in der Allianz drin zu sein.
Ja, okay.
Der Bericht vom Umweltministerium zeigt unter anderem, dass die Initiative sich zu einem freiwilligen und Absichtserklärung hin zu überprüfbaren Standards entwickelt und dass unter anderem Biodiversität stärker berücksichtigt wird in verschiedenen Unternehmen, dass nicht nur Klima, sondern auch, wie gesagt, Biodiversität wirklich stark vertreten wird. 2025 erschien erstmals eine Leitlinie zur Integration von Biodiversität in verschiedenen Finanzentscheidungen und das ist wiederum unser Link auch wieder zu Herausforderung 4. Unter anderem entwickelt die Allianz außerdem ein Climate Navigation Cockpit. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Flugzeugcockpit, in dem Steuerinstrumente für Finanzinvestitionen entwickelt werden, wobei Klima Kenngrößen gleichzeitig überwacht und auch bewerten soll. Und das wiederum, die Bewertung findet statt auf sogenannten IPEEPs. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber es heißt in Langform Indicators for Portfolio-Related Emission Performances. Und das sind standardisierte Kennzahlen. Also auch so ein bisschen wieder was ich eben in dem Schweiz-Beispiel genannt hatte, dass Emissionen auch wirklich bewertet werden können, zu erkennen, ob Emissionen tatsächlich sinken, wie schnell die Dekarbonisierung voranschreitet, ob Investitionen mit den Pariser Klimazielen vereinbar sind und auch welche Sektoren Fortschritte machen und eventuell hinterherhinken. Und hier ist wirklich Biodiversität großgeschrieben im Leitfaden, wobei Biodiversität strategisch in Entscheidungen einbezogen werden muss, zum Beispiel durch Identifikation neutralbezogener Risiken. Hier wird genannt als Beispiel Entwaldung oder Verlust von Feuchtgebieten, das unter anderem auch berücksichtigt werden soll, welche Biodiversitätskriterien bei Krediten und Investitionen möglich sind, Förderung naturpositiver Geschäftsmodelle und Entwicklung von Kennzahlen für Biodiversität.
Also es geht wieder relativ viel um Kennzahlen und wo kriegt man dann auch die Daten her, ja, richtig? Also einerseits um Kennzahlen,
genau,
wie man das wiederum misst, wie nachhaltig das sind, Stichwort Dekarbonisierung und Investitionen und so weiter und so weiter. Aber eben auch, also man muss ja auch irgendwo die ganzen Biodiversitätsdaten herbekommen. Ja, ist wieder so schwammig, ne?
Also, ja.
Ja, aber gut, dass it is what it is.
Also zusammenfassend, ich weiß, das war jetzt sehr viel Information, aber die Schweiz fokussiert sich, wenn man jetzt nur auf diesen Sustainable Finance guckt, eher auf Impact Investment, Datenqualität, Transparenz und Markenstandards. Während Österreich und vor allem gepusht durch das Umweltministerium wirklich setzt auf Governance, verbindliche Kriterien, Monitoring und Transformation zu einer Finanzinstitution.
Weißt du, wie es in Deutschland ist? Ist auch okay, Nein zu sagen, weil ich wüsste es auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt.
Also, ich habe den Fokus nicht so auf Deutschland gesetzt, deswegen kann ich es nur aus meinem Halbwissen sagen, dass es behördennahe Firmen gibt, dafür, dass sie wiederum Klimaprojekte finanzieren.
Okay.
Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auf Finanzwesen ist, ob das auch unbedingt gemessen wird. Also da gibt es, soweit ich weiß, eher um diese Transformation in dritte Weltländer und so. Dass man wirklich versucht, durch deutsche Finanzierung Transformationen in verschiedenen Ländern anzuschieben und nicht unbedingt auf Deutschland per se achtet.
Ich habe das Gefühl, das ist was, worauf, also dieses ganze Thema von Messbarkeit und Kennzahlen quasi, wie nachhaltig Firmen und Unternehmen sind, auch wenn es nicht nur irgendwie Kohlenstoffkompensation geht, sondern wirklich Richtung Plastik und wo die Gelder landen und so weiter und wo Kapital landet. Das ist bestimmt was, was gerade auch so in Startups, du hast es auch schon erwähnt, eine Nische findet. Ich hätte richtig Lust, also wenn gerade so eine Person zuhört, die sich mit sowas beschäftigt, meldet euch mal, weil das ist schon ein spannendes Thema und wir gelangen einfach an unserer Wissensgrenze, was das angeht. Und es ist einfach auch nicht mein Themenbereich, dass man da irgendwie so viel behaupten kann, aber es ist schon sehr interessant, wie sowas bewertet wird, eine Art von Nachhaltigkeit.
Ja, wie gesagt, ich kann da auch nur so ein bisschen zusammenfassen, was ich in meiner Recherche finde. Und ich lerne selber sehr viel dazu, aber habe, wie gesagt, kaum Hintergrundwissen dazu. Ja. Und wenn man jetzt diese Berichte liest, dann ist es natürlich spannend und vielleicht auch ein bisschen informativ, aber da fehlt natürlich die ganze Information, die dahinter steckt.
Ja, das kann ich voll verstehen. Geht mir ganz genauso. Aber wir haben trotzdem viel gelernt.
Ich finde das Thema wichtig und es ist auch super wichtig, das anzugehen und wirklich dafür zu kämpfen, dass es eine nachhaltige Ozeanwirtschaft entsteht und nicht nur allein durch Innovationen, die aus der privaten Wirtschaft kommen, sondern wirklich versuchen, dort eine Art strukturelle, das auch von beiden Seiten anzugehen. Also dass wirklich auch die vielleicht Gesetzgeber oder die Leute, die eher diese Richtung entscheiden, dafür offen sind und das nicht nur aus der Startup-Szene gepusht wird. Weil ich glaube, dann bleibt es wirklich ein unlukratives Businessmodell. Mhm. Und dass wirklich diese Entscheidungen von Banken und Versicherungen und Investmentfonds getragen werden, egal wie weit sie von der Küste entfernt sind.
Das stimmt, das ist natürlich extrem spannend, ne, mit Österreich und Schweiz, dass man sich da mal Binnenländer anguckt.
Ja, und ich meine, wie viele Banken sitzen einfach in der Schweiz?
So. Ja, das stimmt. Also ich würde gerne mal mit so einem BWL-Studenten oder Studentin aus der Schweiz reden, der oder die sich mit Nachhaltigkeit von Finanzen beschäftigt. Oder muss auch nicht aus der Schweiz sein, kann auch woanders her sein. Aber so vom Standort her wäre das schon sehr interessant. Ja,
ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig. Ich meine, wir können ja relativ frei reden und es wird ja auch in gewisser Weise von uns indirekt erwartet, dass wir über unsere Forschung reden. Wenn jetzt aber jemand in einer Bank arbeitet, dann kann der ja vielleicht nicht so einfach in einen Podcast kommen und darüber reden, was die Bank macht. Weil ist ja auch.
Aber bestimmt gibt es Leute, die zu dem Thema forschen. Also es gibt doch auch im BWL und so viele, die in der Forschung landen. Da müssen wir nochmal recherchieren. Vielleicht finden wir da eine Person, die Lust hat in einem Meeresbio-Podcast. Mal kurz, kann ja auch ganz kurz sein, so 20 Minuten oder so. Einfach, dass man da nochmal, keine Ahnung, eine Audionachricht oder so einspielen kann, um alles so ein bisschen einzuordnen. Wir gucken nochmal, vielleicht finden wir ja eine Person.
Ja, wenn dann, das war heute sowieso nur so ein bisschen als Überblick gedacht.
Ja, aber dafür war es auch richtig gut, weil ich bin mir sehr sicher, man beschäftigt sich ja immer ein bisschen mit dem, was einen persönlich betrifft. Wie zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe mit den Banken, wo packe ich mein Geld hin? Oder vielleicht, wenn man anlegt, okay, was sind grüne ETFs, damit mein Geld nicht irgendwie bestimmte Unternehmen unterstützt, die eben nicht nachhaltig sind oder die vielleicht sogar der Umwelt schaden. Aber man blickt ja doch im Alltag selten über seinen eigenen Tellerrand hinaus. Und das betrifft ja auch Themen, mit denen ich mich jetzt auch noch nicht so oft beschäftigt habe einfach. Ne? Also ich bin noch nicht dabei, irgendwie einen Immobilienkredit oder so aufzunehmen. Oder ich denke jetzt auch nicht ständig darüber nach, wie Unternehmen ihr Kapital anlegen oder Banken ihr Kapital anlegen. Also das ist schon ein spannendes Thema, weil es betrifft einen natürlich schon, weil es uns als Menschheit betrifft, aber nicht mich im persönlichen Leben. Und deshalb war es schon gut, da einmal drüber geredet zu haben. Und das Stichwort Kennzahlen und Messbarkeit von Nachhaltigkeit ist, wie wir schon gesagt haben, es ist noch alles ein bisschen schwammig. Es ist irgendwie schwierig zu definieren. Aber es wird dran gearbeitet und geforscht. Das ist doch schon mal gut.
Ja, oder auf jeden Fall gibt es halt, finde ich, was diese zwei verschiedenen Beispiele zeigen, dass es gewisse Allianzen gibt und auch Firmen, die sich vielleicht ein bisschen mehr dafür interessieren, Teil von so einen Allianzen zu sein und es auch wirklich eine Art von grüner oder blauer Transformation zu etablieren.
Ja.
Oder voranschreiten zu lassen.
Das kann man doch heute mitnehmen, das ist doch schön. Vielen Dank, Annabelle, dass du dich da reingefuchst hast und uns das heute vorgestellt hast.
Ich glaube, es war verständlich.
Hast du noch Lust auf einen Reddit? Eine Reddit-Frage?
Ja, bitte.
Ja, ich hätte eine. Es ist nicht so ultra Meeresbio betreffend, aber es betrifft unser Thema heute.
Okay.
Und ich finde, wenn man so über Studium und so nachdenkt, ist es auch was man nicht ungeachtet lassen kann. Und zwar hat jemand gefragt im Subreddit Studium: Was würdet ihr studieren, wenn Geld unrelevant ist? Was würdet ihr aus eigenem Interesse heraus studieren, wenn es nicht um späte Jobaussichten gehen würde, sondern wir gehen davon aus, ihr seid finanziell unabhängig und wollt jetzt einfach aus reinem Interesse ein Studienfach belegen? Welches würdet ihr wählen? Und da wollte ich dich erstmal fragen, Annabelle, hast du darüber überhaupt nachgedacht, als du dein Studium angefangen hast? Über das Thema, was ist später finanziell lukrativ?
Nö, also ich meine, ich wollte erst Architektur studieren, weil ich damals in der Schule so nachhaltige Häuser sehr spannend fand. Mhm. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man für Architektur sehr viel Mathe und Physik machen muss. Und ich hatte Physik abgewählt. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf Zahnmedizin gekommen, weil ich dachte, ja, ich finde, wenn man schöne Zähne hat, dann macht das einen großen Unterschied, wenn Leute lächeln. Ja, und dann dachte ich mir aber so, ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang in einer Zahnarztpraxis rumsitzen möchte. Ich bin einfach nicht so ein Mensch. Ich weiß nicht, wir sind so oft umgezogen in meinem Leben und ich bin nicht so jemand, der in Eckernförde aufgewachsen ist und in Eckernförde sein Leben lang arbeiten will und in Eckernförde sein Leben lang leben möchte.
So. Nichts gegen Eckernförde, aber ja, we get the point.
Eckernförde ist ja schön, aber so. Ich hätte jetzt auch Buxtehude sagen können oder, weiß ich nicht, Saarbrücken oder München, weiß ich nicht. Ja, und dann hatte tatsächlich eine Freundin von mir erzählt, dass ihre Schwester oder so Meeresbiologie studiert hatte. Und ich so, ah cool, das kann man studieren. Ja, dann mache ich halt das.
Ja.
Und es hat auch irgendwie gepasst, weil ich den Ozean schon immer super cool fand und ich früher Meerjungfrauen geliebt habe. Und ich glaube, rückblickend passt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, meine Eltern haben damals schon gemeint, so bist du dir sicher? Die Jobchancen sind nicht so gut.
Ja, genau. Also hast du das Thema Geld jetzt nicht unbedingt als erste Priorität gesetzt, als du drüber nachgedacht hast, was du studierst?
Nee, ich glaube,
es war aus einem Interesse heraus.
Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, wir hatten eine sehr schöne Kindheit, wir hatten keine Kriege, wir hatten keine krassen politischen Situationen. Ich meine, hauptsächlich mit Merkel aufgewachsen, zumindest in meiner politischen Prägung.
Mhm.
Dass wir schon, glaube ich, eher in diese Mentalität reingewachsen sind, dass der Job auch Spaß machen kann. Und nicht, dass man jetzt, weil der Papa Bauarbeiter ist oder weil der Papa Handwerker ist, dass man jetzt die Handwerksfirma übernehmen muss und dann ist das, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein doofes Beispiel, aber
ich glaube, man versteht, wie du das meinst. Also es wird manchen Leuten schon ein Beruf in die Wiege gelegt und ich glaube, das ist auch okay. Also ich habe auch Familie, ja. Die haben Bauernhöfe und da war das irgendwie ganz klar, ohne Zwang zum Beispiel, da war es einfach nur klar, wenn ein Kind möchte, kann das Kind den Bauernhof übernehmen. Und meistens ist da irgendein Kind reingewachsen und fand das auch cool und hat das gut gefunden und so. Das eine schließt das andere ja gar nicht raus. Auch ein Bauarbeitersohn oder eine Bauarbeitertochter kann total gern Bauarbeiter sein und das kann Spaß machen. Ne? Ich fand das nur so interessant, weil, also ich verstehe auch deinen Punkt, wenn man sehr behütet aufwächst, dann sieht man sich selbst mehr in dieser You-Can-Have-It-All-World, dass man eben das studieren kann, was einem auch Spaß macht und nicht denkt, ich quäle mich jetzt durch so und so viele Jahre BWL, was für mich zum Beispiel eine Qual gewesen wäre. Für andere bestimmt nicht. Für andere ist das dann das Traumstudium, ist ja auch okay. Oder vielleicht auch das Traumleben, was man später leben möchte. Das ist vielleicht dann ja auch Charaktersache. Ich fand es nur so interessant, weil unter diesem Reddit-Post haben ganz viele, und das ist ja ein deutscher Reddit-Post, ne? Das heißt, es betrifft auch unsere Realität und der ist super aktuell, also vor einem Monat oder so wurde das gefragt. Da haben ganz viele zum Beispiel Archäologie geantwortet oder Geschichte. Meeresbio haben auch welche geschrieben, Philosophie. Manche meinten auch Medizin zum Beispiel, aber die meinten, das ist unrealistisch, weil das so ein hoher NC hat und die da nicht reingekommen sind. Aber auch so Astrophysik. Also diese ganzen ForscherInnen, EntdeckerInnen Berufe. Und das fand ich irgendwie cool. Und dann dachte ich, vielleicht ist dieser EntdeckerInnen-Geist doch irgendwie in ganz vielen Leuten da, aber voll viele trauen sich das dann vielleicht nicht zu studieren, weil eben auf die Angst Fall. Da ist, dass man damit nichts machen kann.
Ja.
Und eine Person hat geantwortet, das würde ich einmal ganz gern vorlesen, weil mich interessieren würde, ob du denkst, ob das stimmt oder nicht.
Mhm.
Schlabberwurm hat geantwortet. Kleiner Hinweis, du solltest nur studieren, was dich wirklich interessiert. Man findet immer einen Weg, das zu monetarisieren, was einem Spaß macht und einen interessiert. Was bringt es dir, wenn du viel Kohle verdienst und deinen Job, der ca. 60% deiner wachen Zeit ausmacht, hasst? Ich habe solche Ausgaben nie verstanden und das, obwohl ich sogar sehr lange in einem gut bezahlten Job gearbeitet habe, den ich gehasst habe. Findest du, das stimmt?
Auf
Oder
jeden
ist
Fall.
Das realitätsfern?
Nein, ich glaube, auf jeden Fall stimmt das. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, bei der gleichen Podcast-Folge, wo ich auch schon mal über mein Studium gesprochen habe, dass du entweder diese Philosophie hast, du lebst für die Arbeit und machst das gerne, oder die Arbeit lebt für dich und du gehst halt zum Job und das ist halt eine Art und Weise, wie du dein Einkommen bekommst und wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst und hast aber eventuell nicht so Spaß dabei. Mich muss keiner motivieren zu arbeiten. Ich mache das selber.
Das ist gut.
Ja, und ich, also das stimmt halt maximal. Wir verbringen die meiste Zeit damit zu arbeiten. Und das ist ja auch gut, weil jeder hat seine Rolle in der Gesellschaft. Aber wenn du keinen Spaß dabei hast, dann findest du, glaube ich, irgendwann Auswege. Entweder gaukelst du deinem Hausarzt vor, dass du Burnout hast, damit du 6 Monate lang krankgeschrieben bist, oder du versuchst in Frührente zu gehen. Also versuchst halt irgendwie das System so für dich arbeiten zu lassen, dass du maximal nicht arbeiten musst. Und
ich finde, das kann man nicht so einfach betrachten. Also ich bin auf deiner Seite. Man sollte keinen Job machen, den man hasst und der einen vielleicht auch krank macht oder zum Burnout oder zum Bore-out führt. Das gibt's ja heutzutage auch. Ich finde ja, es ist ja auch alles ein kleiner privilegierter Blick. Es fängt ja schon damit an, das Thema Studium betrifft ja ganz oft Leute, die sich A leisten können, die dann wirklich, wie wir schon am Anfang beschrieben haben, noch nie so viele materielle Sorgen hatten vor der Zeit. Also natürlich nicht alle, ne? Ich bin auch Arbeiterkind. Ich habe BAföG bekommen und so, meine Eltern konnten mir nicht das Studium finanzieren. Aber trotzdem war ich so privilegiert, dass es für mich klar war, ich krieg das irgendwie hin, mein Studium zu rocken mit einem Nebenjob und so. Und das hätten nicht, also ist ja einfach so, Chancenungleichheit ist ja ein Thema in Deutschland. Das hätten nicht alle geschafft und für manche kommt ja erstmal kein Studium in Frage, weil die Geld verdienen wollen. Und das ist halt dann auch schon mit 16, 17 Thema oder 18. Und dann finde ich, wenn man sich überlegt, was man studieren will, und das haben wir auch schon öfter gesagt, Studienwahl ist nicht gleich Jobwahl. Das heißt, es gibt verschiedene Jobs. Und man kann dann ja immer noch überlegen, das Thema interessiert mich, was sind die Jobs, die ich machen kann? Und meistens ist es ja auch so, dass einen mehrere Themen interessieren. Das hast du anfangs ja auch gesagt, ne? Also du fandest das interessant und das interessant und das interessant. Und ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, Astrophysik interessiert mich und BWL irgendwie aber auch, dass man dann eher denkt, okay, vielleicht studiere ich BWL und das andere bleibt Hobby. Weil das einfach, wenn man an die Zukunft denkt, in der man dann ja vielleicht auch sich ein Auto kaufen will oder, weiß ich nicht, ein Haus irgendwann haben will oder wenn man eine Familie gründen will und Kinder finanzieren muss oder Verantwortung für die hat und nicht nur für sich alleine, dass ich glaube, dann denkt man nochmal über das Thema Job nach und auch Jobsicherheit, als wenn man dann so ein Entdecker in einen Job, wo man dann vielleicht in der Forschung landet und alles ein bisschen unsicher ist manchmal. Jetzt habe ich meinen Satz gar nicht richtig beendet. Aber verstehst du so ein bisschen, hinaus will?
Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich einfach selber gut kennen und entscheiden, ob man eher die Sicherheit möchte, wo man jetzt vielleicht in einem typischen Unternehmen arbeitet, Banken, wie auch immer, und diese Sicherheit möchte und sich vielleicht den BMW leisten kann, oder ob man eventuell eher diesen Entdeckerberuf haben möchte und ja, das Leben als Abenteuer sieht. Möchte man eher einen stabilen Beruf, wo man ein gutes Einkommen hat, sich vielleicht dieses Haus finanzieren kann, sich einen BMW kaufen kann? I don't know. Oder möchte man sein Leben eher sehen als Abenteuer, weil man nur einmal lebt und eventuell halt super coole Sachen entdecken kann, in Finnland wohnt, in die Arktis fährt, auf einem Forschungsschiff, irgendwie so crazy Sachen halt erlebt, die jemand, der in der Bank arbeitet, sich halt erkaufen muss und sich aber vielleicht nicht das teure Auto leisten kann und vielleicht sein Leben lang in einer Mietwohnung leben wird und keine Immobilie besitzt. Ich sag nicht, dass nicht auch man irgendwie beides hinkriegen kann, aber wir haben ja auch in der letzten Folge besprochen, dass man im öffentlichen Dienst einfach nicht das gleiche Gehalt hat wie jemand, der in der Privatwirtschaft arbeitet. Und die Personen müssen sich das halt dann kaufen. Aber wir hatten auch schon mal besprochen, dass Personen, die vielleicht sehr viel Geld verdienen, dann sehr viel Wert darauf legen, dass sie einen teuren Urlaub haben und in ein Resort fahren und da irgendwie einen richtigen Luxusurlaub machen, während ich halt irgendwie dann mir das niemals leisten könnte. Und halt entscheide, okay, gehe ich campen oder ich weiß nicht, mach bei meinen Freunden im Ferienhaus, dass die mir zur Verfügung stellen irgendwie Urlaub und find da irgendwie kreative Wege, das so zu machen, weil ich mir halt ein Kempinski-Resort nicht leisten kann. Und man muss sich einfach selber sehr gut kennen und nur weil man etwas studiert, heißt aber auch lange nicht, dass man den Job am Ende mag. Und dass man dann vielleicht nach dem Studium das Ganze nochmal irgendwie shiften muss.
Ich finde auch, das ist vielleicht auch persönliche Meinung. Ich meine, es ist sowieso alles sehr subjektiv, was man zu dieser Frage besprechen kann. Aber ich persönlich finde auch, man findet oft in jedem Job etwas, was man mag und in jedem Job auch etwas, was man nicht mag. Ne? Also es gibt auch in dem, was ich gerade tue, gibt es auch Sachen, die ich einfach nicht so gerne mag. Also zum 400. Mal mein Manuskript umschreiben, gehört jetzt nicht zu meinem Traumding. Aber it's part of the job und ich bin mir sehr sicher, das gibt es überall. Und das liegt auch bei jedem Menschen woanders, ne? Jeder Mensch kann ja auch andere Sachen gut. Ja. Auf jeden Fall haben ganz viele unter diesem Reddit-Post auch geschrieben, dass die vorhaben, wenn die nochmal alt und RentnerInnen sind, dann einfach just for fun voll viele Sachen zu studieren oder sich einfach einzuschreiben und so in so Vorlesungen zu sitzen. Und das kann ich gut nachvollziehen, da sehe ich mich auch einfach so aus Interesse, was zum Thema Geschichte nochmal hören oder vielleicht echt so Astrophysik oder ja.
Doch, bestimmt gut was. Gegen Alzheimer.
Ja, denke ich auch. Und hält einen vielleicht auch jung, wenn man da dann zwischen den ganzen jungen Hüpfern sitzt.
Ja, mega spannend.
Heute haben wir viel über Geld geredet.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja, es ist auch, das stimmt. Das stimmt.
Meine Geld ermöglicht einem vieles und kann vielleicht die Sorgen ein bisschen lindern. Aber macht nicht unbedingt immer glücklich.
Nee.
Es gibt ja auch diese Studie, dass wenn man einen bestimmten
Betrag auf dem Konto hat,
ja genau, dass dann die Glücklichkeit einfach plateaut.
Ja.
Abschweigt.
Ja. Und Glück bedeutet ja auch für jeden was anderes, ne? Ich bin zum Beispiel sehr glücklich auf Campingplätzen und es ist auch voll fein, wenn andere das nicht sind. Aber ja. Das muss jeder für sich ja auch selbst entscheiden.
Ja.
Hey.
Damit, super spannend.
Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge.
Juhu.
Ja. Gebt gerne mal Rückmeldung, wenn ihr euch mit dem Thema vielleicht nochmal anders auseinandergesetzt habt als wir oder ja, so generell. Das würde mich schon interessieren, weil das so ein Thema weit weg von unserem Fokus ist. Und sonst sagen wir bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal.
In 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer. Grafikdesign Spaghetti Shark. Musik Florentin Seifert. Schnitt und Management Annabel von Jakowski.